Vor und durch gar nichts. Würde man mehr Bewusstsein wünschen.
Du brauchst keine Almhütten noch übernehmen, du hast ja eh.
Du wirst, was du isst.
Radikal regional oder radikal saisonal?
Kann ich mal jetzt einfach die Eier verkaufen.
Und Vinians, das kann man nicht generell verteufeln?
Bei mir war es die Sehnsucht, mich wieder mit der Natur zu verbinden.
Herzlich willkommen bei Knoll vermittelt, der neuesten Ausgabe des Podcasts bei Spar. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Er ist ein absoluter Kapazunder auf seinem Gebiet. Er hat als erster in Österreich einen Michelin-Stern erkocht mit rein vegetarisch-veganer Küche. Er hat Auszeichnungen, Gabeln, Messer, Löffeln, Hauben, dass das Küchenkastel nicht zugeht. Er ist Kochbuchautor und er ist auch seit neuestem Kämpfer für Anbaumethoden. Ja, wie bauen wir unsere Lebensmittel an? Herzlich willkommen, Paul Ivic.
Hallo Andi.
Grüß dich.
Sehr schön, dass ich da sein darf.
Schon wieder Tiroler. Nach Miriam Weichselbraun letzte Woche. Das kann kein Zufall sein,
ja,
oder
ja.
Schon?
Das ist ein gutes Land, nicht? Viel Natur, sehr schön. Apropos Miriam, da habe ich noch was mitgebracht, weil so. Jerusalem Artischocke. Da
hast
du ihre Adresse. Da gibt es ein paar Rezepte für das.
Hat er gleich sein Kochbuch mitgebracht, Paul Ivic vegetarisch. Genau. Sie hat gefragt, ich soll dir eine Frage ausrichten. Was tut sie mit einer Jerusalem-Artischocke? Ich habe zuerst nicht gewusst, was sie meint. Topinambur heißt Jerusalem-Artischocke. Was tut sie damit, hat sie gefragt. Was tut sie damit?
Ja, da habe ich echt ein paar schöne Rezepte dabei. Die Topinambur ist extrem interessantes Gemüse.
Ja.
Hat ja sehr viel Inulin. Also aufpassen, wenn man es noch nicht oft verzehrt hat, kann es zu Blähungen führen. Und da gibt es Suppen, Gemüse, Sortiertes, also Wahnsinn. Also die ist sehr vielfältig einsetzbar, da wird sie Spaß haben.
Vielen Dank übrigens auch im Zusammenhang mit Miriam Weichselbraun für die Vorschläge. Wir haben ja gesagt, die Miriam und ich, wir werden in der Pension vielleicht eine Tiroler Almhütte betreiben. Namensvorschlag, Valentina zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen, die hat gesagt, wir sollen sie die Mirandi-Hütte nennen. Wäre das für dich auch immer eine Option eigentlich, dass du eine Tiroler Berghütte übernimmst?
Ah, warum nicht? Also ich finde, ein gutes Essen gehört überall hin,
ja?
Und Essen macht ja Freude. Also wo ist er wir, ist mir dann eigentlich egal. Hauptsache, man hat super schöne Lebensmittel, die was gut sind. Und das Schönste am Essen ist ja, dass man das für eine Gesellschaft macht, also für wenn fremde Leute auch zu Freunden quasi wird.
Wobei auf der Hütte musst du natürlich die Standards kochen. Da musst, es muss kein Spatzeln geben, es muss kein Presskneidl geben. Da macht man halt wahrscheinlich sehr viel das Gleiche.
Ich glaube, das wird einem eingeredet, dass man so Standards machen muss. Ich bin immer überzeugt, wenn irgendwas total gut ist, dann kommen irgendwann die Leute. Weil irgendwann musst du anfangen. 2011, wo wir angefangen haben, hat es auch geheißen, vegetarisch, vegan braucht kein Mensch.
Mhm.
Wir sind heute sehr gut gebucht und haben ein bisschen die Vielfalt in die Welt gebracht. Und das ist doch was Schönes.
Du brauchst keine Almhütten noch übernehmen, du hast ja eh eigene Hütten, ja, Tian und so weiter. Für alle, die dich noch nicht kennen, ganz schnell ein paar ganz schnelle Fragen und du sagst entweder oder. Fine Dining oder uriges Wirtshaus?
Schwierig, Fine Dining. Uriges Wirtshaus mache ich bei mir daheim.
Okay. Stoffserviette oder einfach ein Stück Küchenrolle?
Ich liebe Küchenrolle. Sehr oft im Einsatz. Klar, Küchenrolle.
Oder an schönen Tagen vielleicht sogar eine Papierserviette zumindest. Gibt ja Servietten auch.
Ja.
Ja. Radikal regional oder radikal saisonal?
Radikal saisonal.
Rolling Stones oder Mozart beim Kochen?
Hat beides was für sich, aber eher Rolling Stones.
Rolling Stones oder Michael Jackson. Ich habe meine Plattensammlung hier aufgebaut. Michael Jackson Film gerade angelaufen. Den schon gesehen?
Nein, noch nicht.
Schaust du noch an?
Durch die Kinder kommt man selten ins Kino.
Okay.
Sonst würde ich es gern.
Rolling Stones oder Michael Jackson beim Essen?
Rolling Stones.
Lieber kochen oder lieber bekocht werden?
Kochen.
Wirklich?
Ja. Also ich liebe kochen. Selbst wenn ich irgendwo eingeladen bin, würde ich am liebsten mitkochen.
Obwohl du eh die ganze Zeit in der Küche stehst, oder?
Ja, das ist das, was ich am liebsten tue. Also das macht mir wirklich, das ist wie für viele Yoga, ist für mich das Kochen. Da komme ich in meine Ruhe, in meine Mitte.
ist es, wenn du bekocht wirst. Ich bin ein wahnsinnig schlechter Beifahrer zum Beispiel. Ja, mich macht das wahnsinnig, wenn jemand Auto fährt und irgendwie keinen Überblick hat und knapp auffährt. Ist es bei dir so, wenn du irgendwo sitzt und du weißt, jetzt kocht wer und der kann das womöglicherweise nicht und das muss ich dann was essen, was nicht gut gemacht ist und ich muss aber vielleicht sogar sagen, dass es eh nicht so schlecht ist. Ist das so ein bisschen, deswegen lieber selber kochen, bevor man genervt wird mit schlechtem Essen?
Also einmal, Essen löst bei mir schon Emotionen aus, aber bei denen, wo ich mal eingeladen bin oder wo ich eingeladen wäre, die kochen meistens hervorragend, die haben eher mehr Stress als ich selber. Weil die glauben, sie müssen jetzt irgendein fancy Essen bringen. Und ich bin eigentlich mit einfachem Essen sehr, sehr glücklich und leicht zufriedenzustellen. Also da braucht man nicht so einen Aufwand machen. Das Einzige, was mich stresst, ist, wenn ich weiß, dass keine guten Lebensmittel verwendet werden, dann kann es sogar sein, dass ich es verweigere.
Okay. Apropos, was isst du gerne? Was wäre deine, Grüße an Paul Pizzerra, der hat diese Rubrik eingeführt, unser erster Gast, kann man nachhören, überall wo es Podcasts gibt. Was wäre deine dreigängige Henkersmahlzeit?
Meine dreigängige Henkersmahlzeit? Auf jeden Fall Tiroler Speckknödelsuppen. Vielleicht sogar dreimal hintereinander.
Wirklich?
Ja, das die liebe ich. Vor allem das, was meine Eltern machen, da ist sie immer über den Hunger. Ja, ich glaube, dreimal Speckknödel.
Und wenn ich jetzt sag nur einmal, was, oder zu welchem Gang? Sagen wir, du musst dich jetzt festlegen. Vorspeise, okay. Hauptspeise, Nachspeise.
Dann zur Vorspeise die Speckknödelsuppen.
Ja.
Dann, was mache ich? Was isse ich denn gern? Also zur Henkersmahlzeit hätte ich lieber, dass alle meine ehemaligen Köche und Köchinnen für mich kochen, weil dann wird das eine extrem lange ein langes Dinner oder Lunch mit ganz, ganz vielen Menschen, die was ich gern habe.
Ja.
Und als Dessert hat der Tiramisu wollen.
Ja. Klingt gut.
Klingt gut.
Klingt gut. Ist für dich Essen eine Religion? Und wenn ja, was wären die 10 Gebote?
Religion ist nicht. Also ich finde immer, Essen verbindet Menschen. Essen soll sehr viel Freude auslösen. Mit Essen kann man sich sehr viel Gutes tun und Essen ist für mich die schönste Form von Fürsorge für sich selber und für andere. Als Religion würde ich sie nie bezeichnen. Ich wäre auch nie dogmatisch, weil es gibt so viele unterschiedliche Ernährungslehren. Da kann man von jedem was für sich nehmen. Dann ist jeder Mensch individuell. Also da muss man auch mehr auf sich hören, das nennt man dann Achtsamkeit, dass man selber spürt, was einem gut tut. Aber in erster Linie geht es beim Essen um die Fülle der Natur, was die uns bietet, was Sortenvielfalt. Das ist einfach was ganz Geniales. Ich hätte schon ein Gebot, das ist Bio-Demeter. Also es muss ein gesunder Boden sein, ein nährstoffreicher Boden. Wir reden da von Lebensmitteln. Alle synthetischen und chemischen Mittelchen wären für mich verboten. Wir reden über Lebensmittel und nicht, dass ich was Giftiges haben möchte. Aber das wären auch die einzigen Gebote. Also man muss sich einfach vorstellen, eigentlich gibt es einen schönen Satz, du wirst, was du isst.
Nicht du bist, was du isst, sondern genau. Du wirst, was du isst.
Du wirst, was du isst. Und das, was du zu dir nimmst, das hat ja früher oder später dann Auswirkungen. In jungen Jahren merkt man das noch nicht so, weil der Körper verzeiht einiges. Also
ja.
Die, was früher feiern waren, die merken das. Und na, der Körper ist wie ein Brunnen. Und wenn man den mit dem nicht achtsam umgeht, dann wird er irgendwann mal rebellieren anfangen. Und das ist nicht einfach. Also die meisten merken es dann ab 32, 40 mit bestimmten Bewegungen. Und je früher man damit beginnt, umso entspannter kann man durchs Leben gehen.
Weil du Demeter schon gesagt hast. Lass uns vielleicht ganz kurz ein paar Begriffe klären. Ganz kurz die Schlagworte und ausführlich reden wir dann drüber. Aber biologisch heißt was? Biodynamisch ist dann was und was ist dann nochmal Demeter?
Da wäre jetzt natürlich gut, wenn du einen Fachexperten da hättest du, was du das ganz genau erklären können.
Schon ziemlich, oder?
Also Bei Demeter geht es nach der Lehre von Rudolf Steiner. Der ist natürlich auch ein bisschen kritisch zu betrachten. Aber die, die was das tun, haben nicht sein rechtes Gedankengut, sondern da ist eher der Sinn dahinter, wie geht man mit der Natur um und den Zyklus der Natur zu respektieren. Eigentlich extrem wertvoll, was diese Menschen machen. Sie tun beobachten. Man setzt ja die manchmal in ein esoterisches Eck, weil sie ein Kuhhorn vergraben. Aber da ist ein bisschen ein Missverständnis aus meiner Perspektive. Sondern die Leute schauen, wie entwickelt sich die Natur, wie entwickeln sich die Pflanzen, was wächst wo wirklich gut. Weil früher hat man ja das angebaut, was der Region gut getan hat. Und heute, überspitzt formuliert, baut man das an, was quasi die Konzerne wollen. Da schaut man immer, tut es dem Ort gut oder nicht. Was meine ich damit? Manchmal werden in Regionen Erdäpfel und Mais angebaut, was komplett trockene Regionen sein und sie müssen sehr viel Grundwasser, und jetzt kommt es, verschwenden. Während dem Tirol oder Kärnten oder Steiermark super viel Regenwasser hat, wo das gut hinpasst. Also deswegen auch 100% saisonal und nicht 100% regional, weil das kann man immer kritisch sagen. Und Bio und Demeter, beides, schauen und sorgen dafür, dass Biodiversität da ist. Und Biodiversität und Sortenvielfalt heißt eigentlich für uns langfristig Ernährungssicherheit. Ich meine, jetzt stell dir vor, Andi, du hast ein Feld, da ist nur eine Sorte Tomate. Tag ein, Tag aus. Das Wetter, das Klima verändert sich, die Sorte geht ein. Da stehst du vor dem Feld, hast nichts zum Essen. Hast du aber 500, 600 Sorten dabei auf dem Feld, dann werden sicher 50 oder 100 Sorten überleben oder sich dem anpassen. Also hast du immer noch was zum Essen. Und das ganz Geniale ist noch, wenn du diese Sortenvielfalt hast, jede schmeckt anders. Und du kannst herausfinden, was ist deine Lieblingsfrucht. Und es wird auch nie fad, weil wenn du jeden Tag isst, kannst du immer andere Sorten essen. Und deswegen ist auch die Biodiversität so wichtig. Die Biodiversität, da hast du Anbauflächen, wo unterschiedliche Pflanzen wachsen. Das hat den Vorteil, dass der Boden gestärkt und genährt wird. Man muss sich das so bildlich vorstellen, wenn du jetzt einen Teelöffel Erden in der Hand hast von einem gesunden Boden, da leben mehr Mikroorganismen als Menschen auf unserem Planeten. Also da
in einem Teelöffel?
In einem Teelöffel. Und da spielt sich schon was ab. Und währenddem du in belasteten Böden, wo nur Monokulturen wächst, eine Monokultur hast, wie beschrieben, die eine Tomatensorte, Tag ein, Tag aus. Das ist so, wenn du jeden Tag nur Bueno isst. Schmeckt er gut, aber dein Körper wird es irgendwann dir nicht mehr verzeihen, weil dir fehlen Nährstoffe. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass unterschiedliche Pflanzen angebaut wird und der Boden wird richtig kräftig. Das Gute ist, wir kriegen bessere Lebensmittel, die schmecken besser, die haben viel mehr Nährstoffe. Wir haben sekundäre Pflanzenstoffe, also alles, was deinem Körper oder unserem Körper gut tut. Die Landschaft schaut da wesentlich schöner aus. Wir haben wieder eine Artenvielfalt, was auch ganz, ganz wichtig ist. Und das, was eigentlich das Beste dabei ist, wir haben nicht nur super gute Lebensmittel, die was uns gut tun, sondern wir tun auch was fürs Klima, für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, die schmeckt und schön ist. Also was gibt es Schöneres? Und
Das klingt alles super und meistens zu gut, um wahr zu sein. Warum ist dann nicht die gesamte Landwirtschaft in Österreich biodynamisch?
Sehr gute Frage, da muss man die Leute selber fragen. Ich glaube, man hat nach dem Zweiten Weltkrieg hat man halt die konventionelle Landwirtschaft aus gutem Grund eingeführt, um die Leute zu ernähren. Und ich spreche jetzt eigentlich gegen konventionelle Landwirtschaft. In Österreich haben wir super starke Regeln, aber Österreich ist nicht das einzige Land auf dem Planeten, sondern es gibt auch andere Länder. Und da hat halt Bio oder Demeter die höheren und besseren Standards, aus meiner Sicht. Und es ist sicher skalierbarer und einfacher, wenn du Ursache anbaust. Es ist auch wirtschaftlich, weil das wird ja zum Teil gut subventioniert. Also du kannst, leichter ist jetzt der falsche Ausdruck, du kannst schätze ich, effizienter Geld verdienen, währenddem du bei Demeter oder Bio einfach oder Permakultur und regenerative Landwirtschaft extrem hohen Einsatz an Menschen hast, also an Zeit investieren musst. Und das ist schlussendlich am Anfang kostenintensiver für uns alle. Wäre das oder ist das langfristig aber günstiger? Weil wir müssen die Natur nicht mehr renaturieren oder reparieren. Wir müssen weniger Supplements nehmen oder sonst Folgekrankheiten. Mhm. Also im Grunde genommen wäre das schon sinnvoll. Und auf deine Frage, warum, das kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube einfach, dass man das auch irgendwann einmal so gelernt hat, dass es richtig ist, dass es sich manifestiert hat. Und man muss schon dazu sagen, die Landwirtschaft ist ein Knochenjob. Und all jene, die was uns eigentlich versorgen, verdienen viel zu wenig. Also sie verdienen viel zu wenig an Geld, sie verdienen viel zu wenig an Hochachtung. Also wir müssten auch viel mehr dankbar sein. Und wenn wir dankbar und demütiger wären, dann würde man auch nicht so viel Lebensmittel verschwenden und vielleicht wird sich dieses System noch verändern. Und bei der Landwirtschaft, da kümmern wir ja nicht nur um Obst und Gemüse. Schau, Vogelgrippe. Ja, das bricht immer in Stellen aus, wo 10.000 Vögel sind. Ist da einer krank, werden halt alle krank, weil sie nur im Raum sind.
Ja, was wäre jetzt deine Forderung da auf diesem Gebiet konkret, wenn man sagt, eben Landwirtschaft ist kostbar, das ist wichtige und wertvolle Arbeit. Trotzdem scheinen wir vom System her das sehr konventionell noch zu machen, relativ weit verbreitet. Was wäre die Forderung, die Hebel, die man ansetzen könnte, um mehr auf Bio, Biodiversität, biodynamisch umzustellen?
Die Forderung ist eher, also fordern tue ich gar nichts. Ich würde mir mehr Bewusstsein wünschen. Bewusstsein im Umgang mit der Natur, mit den Menschen, die was dahinter stehen und mit sich selber. Du musst da selber auch was wert sein, dass du anders einkaufst. Und den größten Hebel haben wir als Konsument oder Konsumentin, wenn wir ein System unterstützen, was Permakultur und regenerative Landwirtschaft, also Bio, Demeter, einkaufen, es uns wert sind, dass wir das zu uns nehmen und dass es solche Menschen gibt, die was eigentlich eine wahnsinnig tolle Arbeit für uns machen, damit wir in einer Umgebung aufwachsen können, wo es eine gute Luft ist, wo du nicht, wenn du einatmest, irgendein Herbizid oder Pestizid einatmest, sondern echt in die Natur rausgehst und da die Schönheit siehst. Gute Luft, bunt, Vielfalt, das ist das, was mir taugt. Also wenn ich an meine Kindheit zurück mich erinnere, wir haben kurz davor schon gesprochen, das war einfach ein Paradies. Oder ist dir nicht so gegangen, wenn du durch die Felder gegangen bist und da war
dort ist und das der Bauer geschimpft hat, wenn man den Mais, wir haben ein Maisfeld gehabt in der Nähe vom Haus und da haben wir dann so einen Gang hineingeschlagen und dann so ein kleines so ein Platz, wo wir gewesen sind und so, da hat er, wenn er es erwischt hat, hat er geschimpft, aber es war natürlich cool. Ja,
ja und der frische Mais hat super geschmeckt.
Den haben wir aber wurscht. Also das hab ich, den habe ich links und rechts liegen lassen.
Ah, wirklich?
Ich hätte jetzt zum Beispiel nicht gewusst, damals schon nicht, was ich mit dem tue, mit dem Zeug. Ich habe schon, dass das dann Maiskeimöl wird oder so, aber dass man den theoretisch auch kochen kann und dann essen kann, das hat mir niemand beigebracht damals.
Also wir haben den frisch abgerissen, Blatteln weg und dann schon gegessen.
Ja.
Der war so super saftig. Wahnsinn, also.
Eine andere Kindheitserinnerung, ich gehe immer zum Spar einkaufen für meine Gäste, das habe ich dann hier gelagert in meinem Kastel, in meinem Küchenkastel. Eine andere Kindheitserinnerung für viele, wenn man Wurzeln wie du im Balkan hat, zum Beispiel aus Kroatien, ist Vegeta. Das ist viel Gemüse. Das ist gesund, oder?
Absolut. Also fast kein Salz drin, fast kein Zucker rein.
Das meinst du jetzt ironisch, oder?
Ich meine es ironisch. Also das meiste. Ich kenne nicht jedes Vegeta.
Das ist Vegeta Natur. Mhm. Da ist drin jodiertes Meersalz 54%. Getrocknetes Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen 32%. Aber sonst eigentlich Zucker. Steht jetzt nicht da, wie viel Prozent. Aber ansonsten ist da, also zumindest keine Chemie, was ich jetzt erkennen könnte. Tomate, Lauch, Paprika, Liebstöckel, Pfeffer, Kurkuma, Knoblauch, Gartendill, eigentlich alles, was relativ, es ist halt so Convenience, oder? Wenn man sagt, schneller Gemüsesuppe, irgendwie kurz ein bisschen das verfeinern, dann haue ich das drüber. Kostet 2,99 beim Spar, da wahrscheinlich geht schnell. Aber würdest du sowas verwenden?
Ich selber würde sowas nie verwenden, aber ich habe Familie, die was das verwendet, also vor allem in Kroatien. Ich verurteile das auch nicht. Es ist halt, wenn du minderwertige Lebensmittel einkaufst, dann musst du es mit sowas überwürzen. Und das ist komplett okay, weil jeder kann sich gewisse Dinge nicht leisten. Dann kann man sich mit sowas behelfen. Da die Zutaten liest, ist natürlich schon besser als in vielen anderen von Vegeta oder Aromaten und sowas. Aber ich als Koch, und es gibt da sehr, sehr gute Köche, die was sowas einsetzen, weil es einfach sofort den Geschmack trifft. Ich habe einen anderen Zugang. Ich möchte, dass die Lebensmittel so schmecken, wie sie schmecken sollen. Also den puren Geschmack. Mhm. Und das ist eine Sehnsucht meiner Kindheit. Ich möchte, dass der Kohlrabi genau so schmeckt, wie ich es in der Kindheit erlebt habe. Saftig, frisch. Es war einfach ein Wow-Erlebnis. Und dazu brauchst du nicht mehr als wie ein bisschen Bergsalz.
Und sowas kann man ja recht leicht auch selber machen, wenn man zum Beispiel Karotten schält. Also ich finde ja, Biogemüse muss man gar nicht schälen, da kann man die Schale mitten essen, außer vielleicht bei der Melone. Aber da hast du ja, selbst die kann man irgendwie noch so einlegen, dass man sie essen kann.
Haben wir ein kurzes Video gemacht.
So einfach die Karottenschalen, ein bisschen Petersil, ein bisschen Sellerie, ganz, ganz klein hacken, oder? Und trocknen an der Luft, in der Sonne, und dann wird das genau das, aber halt ohne viel Salz und Zucker.
Genau, also du kannst es, die Schalen, tust du einfach trocknen, das mache ich daheim, und dann tust du es in den Mixer, ein bisschen fein berühren, dann hast du eigentlich ein Gewürzpulver, und du kannst am Ende des Tages immer noch so viel Salz reintun, wie du möchtest. Und Zucker brauchst du bei 90% der Fällen überhaupt nicht. Also ich koche jetzt seit 30 Jahren, bei Gemüse brauche ich es nicht. Und es ist natürlich eine gute Resteverwertung. Also das ist auch Lebensmittelverschwendung, ist eigentlich die Arroganz unserer aktuellen Zeit. Uns geht es zu gut, sonst würden wir das nicht tun, weil frühere Generationen haben das nicht gemacht. Aber eine gute Idee. Also wenn du nachher noch Pilze mit trocknest, dann hast du gleich Umami-Geschmack. Das gleiche gilt für die Tomate. Die hat ja die Glutaminsäure. Das ist eigentlich ein natürliches Glutamat. Je mehr du die reduzierst oder eben trocknest und pulverisierst, dann hast du gleich einen Umami-Geschmack. Viele Menschen mögen den Umami-Geschmack. Es verleiht dem Gericht gleich mehr Tiefe.
Also Umami ist dieses Volle, wenn man sagt, boah, das schmeckt jetzt irgendwie so
genau
nach mehr.
Das ist der fünfte Geschmackssinn. Mhm. Und ich bin jetzt nicht ganz immer der Fan davon, wenn alles nur nach Umami schmeckt, dann ist mir die sensorische Vielfalt ein bisschen zu wenig. Aber für daheim, natürlich, kannst du mit solchen Sachen super behelfen. Also spricht nichts dagegen, ist nichts verwerflich.
Du bist berühmt geworden dafür, dass du etwas, was in Österreich oft Beilage ist oder halt Salat, dass du das quasi ins Zentrum gerückt hast, in die Mitte vom Teller, Gemüse. Was ist da bei dir passiert? Wann ist das passiert? Und warum findest du, dass Gemüse, das vegetarisches und veganes Essen genauso dann hochdekoriert sein kann, wie halt zum Beispiel ein feines Steak?
Bei mir war es die Sehnsucht, mich wieder mit der Natur zu verbinden. Ich habe das einfach komplett verloren. Ich war quasi disconnected. Es hat zwei Dinge waren ausschlaggebend. Zum einen, dass der Christian Halper, der Haupteigentümer, einen Koch gesagt hat für so ein, nennen wir es mal, Projekt, wo ja, viele das als Wahnsinn tituliert haben oder unrealistisch.
Dass man da kein Fleisch kriegt.
In genau,
und kein Fisch. Restaurant im ersten Bezirk in Wien, teure Kunden, Geschäftsessen, und da gibt es kein Fisch und kein Fleisch.
Ah ja, das ist das letzte Abendmahl ohne Fisch und Fleisch. Das ist das Schlimmste, was da passieren kann. Ja. Und bei mir war aber Auslöser knapp ein Jahr davor, dass mir ist einfach nicht mehr gut gegangen, weder physisch noch mental. Das, wo der Arzt dann gesagt hat, Paul, wenn du Glück hast, sehen wir uns spätestens in 3 Monaten auf meinem OP-Tisch. Aber so wie es gerade ausschaut, werden wir uns gar nicht mehr sehen. Und man dachte, okay, gut. Ist eine gute Message. Dann hätte es natürlich Möglichkeiten gegeben, wie man das tut. Aber ich habe dann gute Leute gefunden, die die Linie mir aufgezeigt hat, die was ich bevorzugt, weil das Paradoxe war, ich habe mich immer mit der Wirkungsweise von Lebensmitteln und Ernährung beschäftigt. Also habe da zig Bücher studiert, intensiv so Lehrgänge besucht, aber ich selber habe das bei mir nicht angewendet. Also ich habe komplett das Gegenteil praktiziert. Ich habe minderwertige Lebensmittel einkauft, Tonnen von Fleisch und Fisch, was in mehr Chemie behandelt worden sind, als wie natürlich. Das Gleiche ist mit Gemüse und Obst. Haben eigentlich mich durch diese Zutaten, und in dem Fall nenne ich es Produkte, vergiftet. Und bin aber erst sehr viel später draufgekommen, eben, dass ich den Grund, warum ich Koch geworden bin, nie richtig verstanden habe und dass ich mit mir so umgegangen bin, weil ich mir selber nichts wert war. Weil sonst tust du das nicht, dass du Fertigpizza nur auftauschst, obwohl du den Gästen ein gutes Essen servierst. Ich habe wenig Zeit mir genommen fürs Essen. Mein Tagesbedarf war so ungefähr 40 Espressos, 12 bis 15 Repuls, 10 Schmerzmittel unterschiedlicher Art und Weise. Sagen heute noch Ärzte, wundern sie, dass die Kombi mich noch getragen hat.
Das und wundert mich auch. Dass man auf, wie lange hast du so gelebt? Wie viele Monate?
Knapp 8 Jahre.
8 Jahre?
Ja, und also das war ziemlich ein Raubbau am Körper. Ich habe da, der Preis war dann intensiv.
Ja.
Aber anscheinend bin ich nicht der Hellste, deswegen muss ich einen Vollaufprall haben. Und das war aber im Endeffekt was eh gut, weil ich habe ja was vermisst, ganz tief in mir. Ich habe zwar schön angerichtet und alles, aber ich habe eine komplette Leere in mir gefühlt. Und nach der Diagnose habe ich zumindest einmal meine Ernährung umgestellt und das war für 8 Monate radikal vegetarisch, frisch. Da hat es kein Convenience mehr gegeben oder sonst irgendwas. Und da bin ich nach 8 Monaten, muss ich sagen, habe ich exorbitante Fortschritte was körperlich gemacht. Also man hat auch die Blutwerte gesehen, ist alles besser geworden, aufwärts gegangen. Aber mental war immer noch so, boah, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Nicht? Also Kochen ist außer Frage gestanden, das wollte ich immer. Aber trotzdem war da immer was Leeres. Und es war, muss ich jetzt kurz erzählen, es war ein Samstagvormittag. Ich habe Hunger gehabt. Da denke ich mir, Grim, jetzt hole ich mir schnell ein paar Gackeln, also Eier, damit ich mir Rührei machen kann. Und weil ich einfach einen Hunger. Und ich wollte mir jetzt aber keine Mühe machen, mir was anderes zum Essen zu machen. Bin schnell zum Bauernmarkt gelaufen, weil der war gerade vor meiner Haustür, geh hin. Steht so alte Verkäuferin da, ich sage, ja, 6 Eier und die fängt an, ja, meine Mitarbeiterin, denen geht's gut, die kriegen so super Essen und die haben so viel Auslauf und halt schon, ich denke mir, come on, gib mir jetzt einfach die scheiß Eier. Und ich muss auch so reingeschaut haben, weil die nimmt mir die Eier wieder, sagt sie, Menschen, die was meine Arbeit und meine Mitarbeiterin nicht wertschätzen, haben diese Eier nicht verdient. Und ich Stress, fange an diskutieren mit ihr, ich brauche jetzt die Eier hin und her, gell? Keine Chance. Und irgendwann dann ist sie überzeugt, dass ich diese Eier verdient habe. Und dann bin ich heim, habe mich eigentlich noch wahnsinnig aufgeregt über die ganze Situation. Oder wieso kann ich mir jetzt einfach die Eier verkaufen? Dann mache ich mir Rühreier. Der erste Bissen, Andi, das kennst du, ja, hier noch ein Flashback gehabt. Kennst du sowas? Ein Duft, ein Geruch, ein Geschmack, der was dich in eine komplett andere Zeit katapultiert. Und das war bei mir so. Ich war auf einmal 5 Jahre alt und bin den Händeln bei meinem Opa in seinem Garten nachgelaufen. Da gibt es sogar ein Video dazu. Und mir hat das Essen dermaßen berührt. Ich hab so ein richtiges Lachen in mir gespürt, dass ich gewusst habe, jetzt verstehe ich, was mein Auftrag ist. Okay. Es geht um den puren Geschmack. Essen nährt dich nicht nur physisch, sondern vor allem emotional. Und ich habe einfach bis zum Alter von 32 Jahren gebraucht, um das zu realisieren, warum ich Koch geworden bin. Also ich habe das komplett falsch in Erinnerung gehabt. Und mir hat immer schon das gefallen, wenn ich in Kroatien war oder auch in Tirol, die Vielfalt, wenn du in den Garten gegangen bist, du hast das probiert, das probiert. Auch der Opa hat, wenn wir die Kuh gesucht haben, der hat extrem viel Grund gehabt, oder? Das ist einmal teilweise eine Stunde mal rumspaziert, bis wir die Kuh gefunden haben. Also da war ein ganz anderer Umgang mit diesen Lebewesen. Und der wäre auch nie auf die Idee gekommen, ein Viech zum Schlagen oder schlecht zum Halten oder Gifte zu verspritzen, weil das ist ja das, was uns genährt hat. Auch beim Weinberg, da hat es keine Chemie gegeben, sondern hat einfach geschaut, dass es das gibt. Und das war für mich damals schon immer das Paradies. Und auch wie die mit Lebensmitteln umgegangen sind, die waren dankbar. Also wenn ein Tier geschlachtet worden ist, was ich echt immer, ich habe es gehasst, weil meistens war es ein Lieblingskalbel oder sonst irgendwas von mir. Habe ihn schon spüren lassen, aber...
Aber gegessen hast du es dann trotzdem?
Ja, damals habe ich das Fleisch nicht ganz so viel gegessen. Und jetzt auch nicht mehr so, wie zu der Zeit, wo ich krank geworden bin, weil den massiven Fleischkonsum habe ich ja gar nicht erzählt. Das war sicher 300-400 Gramm am Tag, aber mit Wurstwaren und Fleisch, weil es einfach zum Zubereiten ist. Aber was ich halt da unten gemerkt habe, das war eher die Dankbarkeit verbunden mit Trauer, weil er hat 3, 4, 10 Jahre sich um ein Tier gekümmert und das hat man dann getötet. Und zeitgleich hast du Dankbarkeit verspürt, dass sie wieder ein Jahr was zum Essen haben. Kann man sich halt schwer vorstellen, weil wir in einer Zeit leben mit Überfluss. Aber da, wo meine Eltern aufgewachsen sind, hat es nicht viel gegeben. Also ich sage immer gerne, mein Papa ist noch gehört zu der Fraktion, eine Stunde auf den Knochen beißen, taugt einem, weil dann hat man auch gegessen. Und die Mama da erzählt, Harzbrot und Milch war eigentlich Hauptbestandteil. Also das ist noch gar nicht lange her, 70 Jahre, sind die ganz anders aufgewachsen wie wir.
Stichwort hartes Brot. Ich habe in meinem Kasten ein Schüttelbrot. Das ist absichtlich hartes Brot. Das finde ich, magst du sowas?
Ich liebe Schüttelbrot.
Manche finden, da ist zu viel Kümmel drin, aber es ist, glaube ich, wirklich nur Kümmel, Mehl und Wasser, oder? Und es hält ewig. Ungekühlt, also in dem Fall ist es jetzt in einem Sackel drin, aber man kann es eigentlich in einem Papiersackel, Holz, wirklich jahrelang, muss ich aufbeißen, wenn es nicht schimmelig wird, hält es echt jahrelang. Ist das sowas, wo du sagst, in Wahrheit ein gutes Gericht muss nicht mehr haben als 2, 3 Zutaten?
Überhaupt nicht. Ich meine, die Miriam hat es ja auch gesagt, oder? Kocht Erdäpfeln, ein bisschen Butter oder Olivenöl, Salz, that's it, liebe ich. Einfacher geht's nicht.
Was ist eigentlich die, warum kommt es, dass das vegetarische, vegane Ernährung, wo sie doch so einfach ist, dass die immer so ein bisschen oft so in manchen Kreisen so ein bisschen so einen elitären Touch hat und vor allem auch als besonders teuer gilt?
Also als teuer kann ich schon mal, für daheim ist nicht teuer. Da kriegst du um 2,20 Euro mit Bio-Lebensmittel, versorge ich 3 Leute. Hast du Top-Lebensmittel. Habe ich extra Sendung gemacht und ich war nur beim Spar einkaufen, dass ich wirklich Lebensmittel dort Bio kaufe, um zu errechnen, okay, was kostet es mir tatsächlich. Also nicht, dass ich einfach rede, ohne dass ich da quasi das selber überprüft habe.
Also du hast quasi 10 Euro, oder? 4 Gerichte oder 4 Portionen, 10 Euro und das muss alles
sein? Nein, Mahlzeit für 10 Euro ist das möglich. Und eigentlich der Deal war für 2 Leute. Ich habe dann für 10 Euro teilweise für 4 Personen gekocht. Und im Durchschnitt war es 2,20 Euro, 2,50 Euro. Und ich habe top Lebensmittel gekauft. Ich habe wirklich Bio, Demeter, gute Olivenöle, alles gekauft. Also es war für mich auch selber spannend zum sehen, dass es eigentlich einfach geht.
Aber woher kommt es dann, dass das vegetarische, vegane Ernährung gilt als, das ist so teuer? Warum glaubt man das?
Ja, vegetarisch, vegane Ernährung gilt auch immer als Verzicht, obwohl ich kein Verzicht sehe. Weil wenn du dich zum ersten Mal mit dem beschäftigst, und das war ja eine Frage von dir, dann siehst du die Fülle, was alles gibt. Es gibt nicht nur Karottensorten, es gibt 10, 20 Karottensorten. Und das sind unglaubliche Geschmacksnuancen, was sich aufbreiten. Woher das kommt, weiß ich nicht. Also, ich kann mir es nur so vorstellen, dass es historisch gewachsen ist. Das Fleisch war ja früher nicht leistbar, weil es wirklich Geld gekostet hat. Deswegen der berühmte Sonntagsbraten, wo sich jeder darauf gefreut hat. Und die Industrie hat es so, das System aufgebaut, dass Fleisch heute nichts mehr kostet. Zum Leidwesen nicht nur von Tieren, sondern auch von vielen Menschen und von unseren Ressourcen. Also wir schädigen uns selber mit jedem Einkauf, das muss uns bewusst sein. Wir verunreinigen Grundwasser, wo ich in Österreich extrem schätze, dass wir Leitungswasser trinken können. In Spanien habe ich es nicht können. Also wir zerstören die Natur für das, dass irgendwas billig produziert worden ist. Und dann kommt es natürlich mit dem Protein. Ich brauche Protein, ich brauche Protein. Das gibt es nur im Fleisch. Die Fäulnisbakterien ignoriert jeder anscheinend, was im Darm noch passiert. Und jetzt kann sich halt jeder leisten. Also Fleisch ist leider Gottes teilweise echt viel günstiger als ein Kohlrabi. Und da siehst du schon mal, dass wir einen wahnsinnigen Systemfehler haben.
Oft ist ja auch so ein bisschen, dass Menschen sagen, ich weiß nicht, was ich da kochen soll. Ja, wenn ich das Fleisch weglasse, also es gibt halt sehr viele Rezepte, da gibt es ein Fleisch dazu. Oder wenn man Gäste hat zum Beispiel. Ich habe lange gebraucht, dass ich mich traue, Leute zum Essen einzuladen. Es gibt kein Fleisch, ja, es gibt vegetarisch, vegan. Wenn du Menschen ermutigen müsstest, wo würdest du ansetzen? Wo fange ich an, wenn ich sage, ich möchte mehr Gemüse, reine Gemüse, vielleicht sogar vegane Gerichte kochen, wo setzt du an? Wie gehe ich einkaufen?
Das Wichtigste ist einmal, neugierig zu sein und nicht mit dem schwierigsten Rezept anzufangen, sondern sich herantasten. Nimm irgendein einfaches Basic-Rezept, es gibt wunderbare Kochbücher, also wirklich sehr viele, nicht nur meins.
Ja, man sondern hat einige im Programm, ja.
Einige, ja. Und da gibt es tolle Kochbücher, wo sehr einfache Rezepturen da sind und dann arbeite dich vor. Mach zuerst mal eine Gemüselasagne oder ein Erdäpfelpüree, dann merkst du, wow, das kann was, das schmeckt was. Nicht? Und deine Gäste werden es auch merken. Und ich finde einfach, die wichtigsten Grundzutaten sind Neugier, Offenheit, die Lust am Ausprobieren und nie darüber nachdenken, scheitere oder scheitere nicht, dann bist du schon gescheitert, sondern ich bewege mich immer Schritt für Schritt weiter vorwärts. Und irgendwann wirst du vor dem Rezept, wo du aus dem Kochbuch hast, machst du irgendwann eine Ableitung, weil es dein Rezept wird. Weil du denkst, mit der Zutat schmeckt es wesentlich besser als das, was der Paul da reingeschrieben hat. Und wenn das passiert, dann denke ich mir, alles richtig gemacht. Weil das ist ja die Freude am Kochen. Du kannst auf einmal unterschiedliche Gewürze verwenden. Und das ist ja das Spannende. Und denkst dann, der hat da gesagt Rosmarin, ich mag aber lieber Thymian. Und dann schmeckt es gleich ganz anders. Und dann denkst du, wow. Und ganz simpel anfangen und immer nach wie vor. Und mein Papa hat, glaube ich, mit 65 angefangen. Die ersten Essen, sorry Papa, waren einfach eher bescheiden. Heute kocht er fantastisch. Also auch vegetarisch. Super. Also wirklich Mut.
Ja. Weil du deine.
Aber was kochst du denn, wenn du Gäste hast?
Ich koche dann. Ich habe ein paar so Standards. Die habe ich zum Teil selber erfunden oder ich habe es wahrscheinlich so bei dir oder in anderen Lokalen gegessen. Ich tue dann oft so, ich versuche Dinge nachzubauen. Ja. Also zum Beispiel. Ich greife wieder in meinen Schrank nach hinten. Dein rotes Rüben-Tatar, nicht? Was ja wirklich an. Das echte Beef Tartar geschmacklich locker herankommt, nicht weil es so schmeckt wie Fleisch, sondern weil es diese Vielschichtigkeit hat. Da gibt es die rote Rübe, ja, die gibt es jetzt in dem Fall, kann man frisch kaufen und kochen. Ich kaufe sie lieber schon fertig und abgepackt, weil das ist eine Riesenbotzerei und ich finde, da überspringt man. Das ist, ich finde, sowas als Convenience geht sich aus oder ist dir das auch schon zu fertig?
Es ist Bio, es sind wenig Zutaten drin, finde ich gut.
Okay.
Man hat nicht immer die Zeit daheim. Ich bin einfach immer glücklich, wenn du frische Lebensmittel nimmst, ob die jetzt vorgegart sind oder nicht, spielt keine Rolle, sondern der entscheidende Punkt ist, dass du daheim selber kochen anfängst. Und wenn es Dinge gibt, die was dir den Alltag vereinfachen, warum nicht? Ich selber mache die roten Rüben am liebsten, tue Meersalz auf die, sag aufs Blech und schiebe die für 50 Minuten in den Ofen rein, schäle, dann habe ich schon extrem gute rote Rüben, kann noch unterschiedliche Sorten dazu nehmen, nimmt noch Salz auf. Ich brauche eigentlich die 50 Minuten fast gar nichts tun, also zuschauen, werden sie jetzt wach oder nicht, aber sehr gute Alternative.
Mhm. Meine Eindruck machen Vorspeise ist, dass ich Lauch, ich nehme Lauch so in Streifen schneiden, Julienne, glaube ich, nennt sich das, dann Olivenöl, dann haue ich den Lauch rein, dann eine Dose Birnen, Birnenhälften in der Dose. Ich weiß, die könnte man auch frisch nehmen, aber das ist auch hier schon, geht ein bisschen schneller. Vor allem, die sind irgendwie süßer. Wir hatten einen Birnenbaum im Garten und das waren immer wahnsinnig holzige, nicht süße Birnen. Schlechte Sorte, keine Ahnung, schlechter Standort. Wurscht, Birnen. Und dann tust du den Lauch, der gut angebraten ist, im Olivenöl braun werden lassen, ja, also Röstaromen, und das tust du dann mit dem Wasser oder mit dem Saft der Birnen ein bisschen aufkochen, dann wird er weich. Dann haust du vielleicht auch ein Stamperl Williamsbirne dazu. Und dann tut man die Birnenhälften, entweder ein paar tut man so ein bisschen in Stücke schneiden, dass es die Birnenscheiben in diesem Lauch drin sind. Und die andere Birnenhälfte, die ganze nimmst quasi als Unterteil. Dann tust du da oben den Lauch hinein. Tust oben vielleicht noch so einen veganen Schafskäse drauf. Und das schaut lustig aus und schmeckt super.
Und also die Kombi passt definitiv. Obst und Lauch, süß und ein bisschen die Schärfe.
Ist das genehmigt? Ist das abgenommen quasi vom Chef?
Abgenommen. Vielleicht probierst du mal mit richtig schönen, vollreifen Williamsbirnen.
Ja.
Das schmeckt sensationell.
Ja, wie du ja gesagt hast, man braucht sich nichts fürchten. Und im Gegensatz zu, wenn man Fleisch zum Beispiel zubereitet, du kannst etwas, ja, es kann zu weich werden, Gemüse kann zu weich werden, aber du kannst niemanden vergiften, weil wenn man Fleisch, also Hühnerfleisch, Schweinefleisch, wenn das nicht ganz durch ist, dann ist es roh, ist gefährlich, der Fisch kann irgendwie schon drüber sein. Also mit Gemüse kann man ja auch eigentlich niemanden vergiften, oder? Das ist auch ein Vorteil. Also nicht, dass ich es vorgehabt hätte, aber...
Nein, also vergiften, Salmonellen kann das höchstens haben. Es gibt schon ein paar Parameter. Wenn du die Dosen aufmachst und das ist schon gebläht, dann ist auch ein Bakterium, das setzt die, nimmt das Leben. Also eine gewölbte Dosen bitte gleich wegschmeißen, ja nicht aufmachen. Da ist irgendein Bakterium, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber da reichen schon 0,00001 Gramm aus und du gehst über den Jordan. Kommst nicht mehr zurück. Also die Lebensmittel, was wir jetzt mittlerweile haben, das ist in den Jahren immer sicherer und besser geworden. Die Vielfalt hat leider abgenommen, aber die Lebensmittelsicherheit ist 100% besser gegeben. Also generell, wenn du anständig arbeitest, dann würde das nicht passieren, dass du irgendwann vergiftest. Ich würde einfach, wenn du Lebensmittel einkaufst, schau, dass es Bio ist. Wenn du Fleisch kaufst, schau, dass es artgerecht gehalten ist. Meine Erfahrung ist, dass du sogar weniger an Menge brauchst. Heute ein langsam natürlich gewachsenes Geflügel oder Rind, also da reden wir über Grasfütterung, kein Kraftfutter, dann braucht es erstens mal länger, bis es richtig Gras ist. Dann ist viel in der Freiheit, hat eine ganz andere Muskulatur, also einen ganz anderen Zellaufbau. Da haben wir selber Versuche gemacht für uns. Bei einem langsam gewachsenen Rind Weidehaltung, was sogar gut ist für unsere Umwelt. Wir reden nie von den tausenden Viecher. Brauchst du 80 bis 100 Gramm, du bist vollkommen gesättigt. Währenddem du schnell hochgezogenes Mastrind, kannst du 300 Gramm essen, bist voll, aber nicht gesättigt. Und das ist für mich aber ein gravierender Unterschied. Ich möchte nicht voll sein, ich möchte gesättigt und genährt sein. Und ich traue mir zu wetten, dass die Inhaltsstoffe von dem Rind aus Weidehaltung artgerecht, gut gefüttert, wesentlich besser ist als die Hochleistungsrind.
Das ist oft das Problem bei Menschen, die sich ohne tierische Produkte ernähren wollen, dass sie nicht satt werden. Also vor allem, wenn du essen gehst, ja, und viel in der Gastronomie tut es ja, und es gibt in vielen Restaurants gibt's gemüselastiges, zum Teil sogar veganes, aber da wird man oft nicht satt, weil ich glaube, viele oft noch im Kopf haben so, die Sättigungsbeilage ist irgendwas Kohlenhydrate, aber das Fleisch tut schon auch was. Wenn du das jetzt aber rein pflanzlich erreichen musst, ja, dann sind mir oft die Portionen zu klein in manchen Restaurants, Anwesende ausgenommen.
Ja, ich glaube, wir müssen das Verständnis zwischen satt und voll definieren. Zum Beispiel in Japan, da ist es einfach kulturell verankert, dass sie, wenn sie 80% Sättigungsgefühl haben, aufhören zum Essen, weil sie fühlen sich danach energetisch besser. Sie haben mehr Energie, mehr Ressourcen zur Verfügung, währenddem du richtig voll bist. So, da brauchst du mal eine Stunde, bis das alles verdaut ist. In der Zeit brauchst du irrsinnig viel Kraftressourcen und jeder kennt dann die Müdigkeit, was ankommt. Wenn man mittags isst, möchte man am liebsten einen Mittagsschlaf machen, isst man am Abend, kann man nicht schlafen. Das ist einfach, wenn du zu voll gegessen bist. Ein Sättigungsgefühl kommt viel früher. Und da kommt es aber auch darauf an, was du zu dir nimmst. Wenn es nährstoffreich ist, bist du relativ schnell gesättigt. Wenn du halt das, was du ja gerne isst, ein Bueno, da glaube ich, kannst du 20 essen, bist voll, aber du bist weder genährt noch gesättigt. Ne? Also außer, dass du einen extremen fettigen Zuckerkonsum in der hast.
Die kommen ja immer im Dreierpack. Wer hat die anderen zwei gegessen, will ich wissen.
Ja, die habe ich, weiß nicht, die sind irgendwie...
Her damit! Nein, das ist natürlich wahr. Also Zucker macht ja nicht satt, sondern Zucker will mehr Zucker und so. Ja. Und das stimmt natürlich schon, was du sagst, dass wir ja generell viel zu viel essen. Dass wir das nicht bräuchten, was wir eigentlich einfuttern jeden Tag, dass ja zu viel Essen den Körper belastet, dass er mit so viel Nahrung eigentlich gar nichts anfangen kann und dass wir deswegen eigentlich weniger essen sollten.
Wir nehmen zum Großteil, nicht alle, aber viel Falsches zu uns, also was uns wirklich nicht nährt. Mhm. Man braucht jetzt aber da auch kein Dogma draus machen. Ich finde immer, Essen musst du ganz entspannt angehen. Also Essen muss was Freudvolles sein. Ab dem Zeitpunkt, wo du dich nur mehr verkopfst, hast du auch keine Lebensfreude mehr. Also ist kontraproduktiv.
Ja. Die Portionsgröße ist wichtig, deswegen, ich greife wieder nach hinten.
Aber hast du schon mal in einem Restaurant nachgefragt, könnt ihr ein bisschen mehr haben?
Das traue ich mir nicht. Warum sollte man aber, oder? Ja, stimmt. Nein, ich bin, also sagen wir so, ich mache nicht mehr das, was ich früher gemacht habe, wenn der Kellnerin, Kellner kommt, hat es passt, hat es geschmeckt, sage ich nicht mehr ja, wenn das nicht so war. Ja, also ich sage dann schon, ein bisschen viel Salz, zu wenig Salz und ich sage mittlerweile auch, es war sehr gut, aber leider zu wenig.
Ja, finde ich
gut. Das sage ich schon.
Also Feedback ist immer ganz, ganz wichtig, aber wenn dir irgendwas gut geschmeckt hat und du isst zu wenig, dann kannst du einfach sagen, hey, boah, das war so gut.
Darf man das bei dir sagen?
Kannst du nochmal eine Portion haben?
Okay, ja.
Da wird sich jeder Koch oder Köchin geschmeichelt fühlen.
Und die gibt es dann aufs Haus?
Die gibt es dann aufs Haus.
Sehr gut. Ich habe hinten aus meinem Kastel, habe ich jetzt von dir Edition Paul Iwitsch, Spar Premium veganes Bio-Kartoffelgulasch, 450 Gramm. Das ist... aus zwei Gründen habe ich das für dich eingekauft. Erstens, damit du ein bisschen einen Umsatz machst. Drei eigentlich.
Danke.
Zweitens, weil das gerade dazu passt, weil du gesagt hast, wir essen zu viel. Das sind 450 Gramm und da sagst du, das sind 3 bis 4 Portionen, oder?
Ja, das mit den Portionen ist, also ich kann das Glas allein essen.
Ja.
Wenn du die anderen fragst, also meine Frau, mindestens 2.
Ja.
Und da war auch die Idee, dass man vielleicht noch was dazu tut, also dass man Gemüse mit reinschnippelt. Der Hauptgedanke war ja, für viele ist ein Erdäpfelgulasch zu viel Zeitaufwand. Und wenn man schon was ins Glas füllt, dann muss es bio sein, regional hergestellt sein und vor allem ohne Konservierungsmittel. Weil ich kenne das ja bei mir daheim, mit Kindern hast du auch nicht immer Zeit und da habe ich dann gestartet, im Restaurant ein paar Produkte zu erstellen, die was hauptsächlich ich eigentlich gerne daheim habe, so wie, das ist einfach die beste Gemüsesuppe ever. Wir haben ein Sugo, was ich halt daheim dann, wenn ich ganz, ganz wenig Zeit habe, verwenden kann, ohne dass ich darüber nachdenken muss, ist das was Gescheites oder ist es nicht? Weil ich habe das alles kontrolliert, ich weiß, was drinnen ist. Das ist super abgeschmeckt und das ist ein Feel-Good-Essen für mich.
Also Fertigprodukte, Convenience, das kann man nicht generell verteufeln, weil wir haben alle kaum Zeit. Also wenn es sozusagen, worauf muss ich schauen, wenn ich sage, das kann ich mir kaufen? Das ist zwar schon fertig produziert, das braucht eine gewisse, auch einen gewissen Aufwand, das braucht einen technischen Aufwand, highly processed food, aber das ist nicht generell zu verurteilen, wenn man, worauf muss man schauen, dass das trotzdem noch irgendwie nahrhaft ist und meinem Körper gut tut und nicht nur einfach mich voll macht und kurz befriedigt.
Naja, bei ultra high processed food, also hochverarbeitete Lebensmittel, muss man unterscheiden. Es ist nicht alles, was hochverarbeitet ist, per se schlecht. Schau einfach auf die Zutatenliste. In vielen Fällen ist einfach exorbitant viel Salz und viel Zucker drin, mehr als was du brauchst. Dann sind Konservierungsstoffe drin. Ich würde nie was kaufen, wo Konservierungsstoffe drin sind. Mir geht es immer bei mir selber ums Darmmikrobiom und auch bei meinen Kindern. Ich möchte, dass das Darmmikrobiom eine vielfältige Ernährung hat und Konservierungsstoffe, aber da gibt es Experten, die musst du dann befragen.
Ja, mache ich übrigens genau. Ja. Danke für den Hinweis. Nächste Woche Maria Effenberger hier, die ist die Expertin für das Darmmikrobiom. Wenn wir dann erklären, was der Darm, warum der Darm das absolute Superorgan ist und die Leber.
Das ist das spannendste Thema überhaupt. Also ich liebe das und beschäftige mich eigentlich auch seit 5 Jahren damit. Die wollen ja Nährstoffe, die brauchen gute Bakterien. Aber wenn du Konservierungsstoffe hast, die was Bakterien abtöten im Essen, was wird dann in deinem Darm passieren? Sie töten genau die Bakterien ab, die was du brauchst für einen gesunden Darm. Frag sie bitte, ob ich da richtig liege.
Ja.
Und deswegen, ich würde niemals irgendwas kaufen, wo ein Konservierungsmittel rein ist und das haltet ein Jahr. Never ever. Das ist für mich ein totes Lebensmittel. Ich mag richtige Lebensmittel. Ich mag auch nicht länger frisch. Von mir darf ein Lebensmittel irgendwann schon verderben. Weil das heißt, es lebt. Eine Milch, was draußen steht, 2-3 Tage und die sauer wird, das perfekte Lebensmittel. Eine Milch, die was schon so abgetötet ist, dass wenn du sie 2 Tage draußen hast, nicht sauer wird, sondern schlecht wird, ist für mich ein totes Lebensmittel. Das ist als für mich. Und so unterscheide ich dann.
Oder so, es ist so zubereitet wie Schüttelbrot.
Ja.
Da ist einfach das Wasser entzogen und dadurch hält es ewig.
Absolut. Oder? Und das ist ja alles von früher. Also das ist ja 3 Zutaten. Und es ist, und beim Brot ist ja so, Brot war immer ein Grundnahrungsmittel. Jetzt haben viele Unverträglichkeiten, was sie gleichsetzen mit Glutenunverträglichkeit. Kann man haben, aber es gibt Zöliakie. Da bist du wirklich extrem arm. Aber die meisten, was beim Brot Probleme kriegen, essen höchstwahrscheinlich Brot, was mit verarbeitetem Mehl, mit geringer Teigführung, also das heißt fast gar keine Teigführung, dass das schnell industriell gefertigt wird, dass du, ich nenne es immer das 5-Minuten-Brot. Währenddem ein Brot, wo ein super Getreide genommen ist, also hochwertiges Getreide, sprich Demeter Bio, wo weniger ertragreich ist, da sind aber keine Pestizide oder Herbizide drin, das hat meistens eine Teigführung von 24 Stunden. In der Zeit bauen die Enzyme ab und es wird bekömmlicher. Das heißt, es tut deinem Darm besser, weil du es kannst es leichter verarbeiten, verstoffwechseln. Und das Gute ist, jetzt haben wir auch wieder, da hast du das Schnellbackbrot mit Getreide, was ich nicht so mag. Und das andere, beide macht dich satt, aber nur eines nährt dich. Und ich bin immer für das, was mich nährt. Brauche ich gleich viel Arbeit, gleich viel Zeit. Vielleicht ist der Spur teurer, aber es ist der Spur besser für mich.
Zeit ist ein Faktor, warum viele Fertigprodukte kaufen. Ich habe keine Zeit zum Kochen. Die Angst haben wir versucht zu nehmen, ja, ruhig trauen, selber zu bereiten. Die Zeit ist natürlich schon ein Faktor. Meal Prep ist so ein Schlagwort. Gibt es da Tipps vom Profi? Wie schaffe ich es, wenn ich wenig Zeit habe, dass ich trotzdem zwischendurch frisch koche und vielleicht auch was übrig bleibt, was man am nächsten Tag noch in die Arbeit mitnehmen kann oder einfrieren kann. Ist da der Zugang?
Also ich liebe es, Dinge einzufrieren. Ich koche immer mehrere Mengen und dann friere man einen Teil weg. Erst, lustig, dass du sagst, vorgestern, Kinder im Kindergarten, wir haben ziemlich viel Arbeit gehabt, haben aber Hunger gehabt. Ich habe noch Spatzen eingefahren gehabt. Spatzen raus, 5 Minuten, ein Top-Essen, ein bisschen Gemüse eingeschnitten, sensationell. Also wenn ich schon Spatzen mache, mache ich einfach 3-4 Portionen mehr mit. Das sind keine 5 Minuten mehr Aufwand, weil den Teig hast du eh schon gemacht. Und dann kochst du und einen Teil frierst ein. Hast du schon mal, Gott sei Dank, gleiches bei Suppen. Suppen koche ich immer mehr, friere ich weg. Das taugt mir dann, wenn ich echt Hunger habe, keine Zeit habe, habe ich was in meinem Tiefkühlschrank. Und aber das Wichtigste ist, man soll wegkommen, ich habe keine Zeit, sondern ich bin es mir wert, dass ich Zeit für mich nehme, mir was Anständiges zu kochen. Und anständig kochen heißt für mich auch, du gehst her, dass die Erdäpfel gescheit waschen, kochst sie mit der Schale, mit ein bisschen Salz, Kümmel, hast in 15 Minuten kochte Erdäpfel, du hast ein bisschen Leinöl rein, Leintotteröl, was auch immer, Salz und du hast schon gutes Essen. Also das ist ja kein Aufwand. Für ist jetzt nur plakativ, für eine Fertigpizza in den Ofen brauchst du genauso 10 Minuten. Mhm.
Da hätten wir schnell ein bisschen Gemüse zusammengeschnippelt. Ja, ja. Und
also manchmal ist nur der Kopf. Ich meine, ich bin eh der falsche Ansprechpartner, weil ich koche einfach irrsinnig gern und meine Frau regt sich eh immer auf, weil wenn ich sage, wenn sie fragt, wann ist fertig, sage ich 10 Minuten, sagt sie, also ich komme in einer Stunde, weil ich verliere mich ein bisschen.
Ja. Ja, ich finde, es gibt Schöneres, als sich in der Küche zu verlieren. Das passt schon. Und ist natürlich, wenn man Sachen vorbereitet und dann einfriert, ist auch das Thema Food Waste ein bisschen geklärt. Weil das finde ich natürlich auch über all diesen Dingen, es soll ja gut sein für mich, aber auch gut für die Welt. Und dass man Essen wegschmeißt, das ist ja auch schlecht.
Das ist purer Luxus, dass man Essen wegschmeißt. Ich meine, die Statistik sagt, dass jeder Haushalt in Österreich zwischen 800 und 1000 Euro wegschmeißt. Ich habe einen Vortrag für Schüler gemacht, die haben gesagt, schau, gesagt, das ist eine Playstation. Und die, oh, sie haben eine Playstation weg. Würden sie nie auf die Idee kommen, eine Playstation wegzuhauen, oder? Aber wir hauen einfach lieber Lebensmittel weg. Regen uns aber zeitgleich aus, dass wir uns Lebensmittel nicht mehr leisten können. Früher haben sie wirklich kein Geld gehabt. Deswegen haben sie nichts weggeschmissen. Deswegen haben wir Schüttelbrot, wir haben Knödel, wir haben Gröschel, wir haben so fantastische Rezepturen, nur durch den Gedanken No Waste, weil es war früher lebensnotwendig, überlebensnotwendig. Die waren nie auf die Idee gekommen, irgendwas wegzuschmeißen.
Also und alle, die uns gerade zuhören, die gehen jetzt zum Kühlschrank oder nachher oder währenddessen und schauen einmal rein, was da demnächst hin wird und verkochen das schnell als Eintopf. Oder man kann alles zusammenhauen eigentlich.
Absolut, einfach. Und das muss ich auch mit neugierig sein. Haltet, außer bei den Patisserie-Sachen, nicht unbedingt an einer Rezeptur. Es wird jetzt dem Gericht nicht schaden, wenn sie jetzt noch irgendeine Karotten mehr reintut oder ein anderes Gemüse, weil es gerade da ist. Vielleicht wird es sogar eine Spur besser, eine Spur interessanter. Das Gute ist, es ist sogar gut fürs Darmmikrobiom, weil man sagt ungefähr, Daumen mal Pi, 30 unterschiedliche Lebensmittel, die sehr ballaststoffreich sein. Nimm das unter der Woche zu dir, jetzt fühlt sich dein Darm schon besser. Also, anstatt die Karotten wegschmeißen, schneid sie irgendwo rein, du hast dir was Gutes. Und weil du zuerst gesagt hast, du kochst öfters, tu einfach ein bisschen was vorbereiten und schon tiefkühlen, wenn deine Gäste kommen, dann kannst du schon, ich habe da schon was vorbereitet, zack.
Ja, ich koche meistens sowieso mehr, weil ich bin dann enttäuscht, wenn ich Gäste habe und die haben alles aufgegessen. Bin immer ganz enttäuscht, wenn nichts überbleibt für den nächsten Tag. Also ich koche wirklich immer viel zu viel, mir bekommt immer eine ganze Armee. Kann kommen, ich bin gerüstet. Also es muss was überbleiben, wenn nichts überbleibt, bin ich ganz traurig, weil ich koche das, was mir auch schmeckt vor allem. Wenn wir uns jetzt da so zuhören und ich dir zuhöre, dann denke ich mir, meine Güte, der macht gar keine Fehler oder geht nicht mehr Kompromisse ein. Wenn man in der Haubengastronomie tätig ist, da muss man aber dann schon manchmal so Dinge, die weder saisonal noch regional sind, oder? Oder machst du da keine Kompromisse?
Nein, also ich bin da sehr konsequent, was Saisonalität anbelangt. Regionalität, da habe ich eingangs schon erwähnt, dass sie immer mit einer gewissen passt dorthin. Regional heißt für mich nicht, dass alles richtig ist. Da gibt es zu wenig Regularen, wo ich mich sicher fühle. Mache ich Fehler, sehr viele Fehler, Try and Error. Also ich bin auch in der Hinsicht entspannt, weil Perfektionismus ist ein Verhinderer. Das ist nichts Gutes. Also natürlich alles, was wir in unserem Restaurant raus aus der Küche servieren, muss einfach höchsten Standards haben. Für das arbeiten wir. Aber wenn wir jetzt schauen, wie arbeiten wir bei mir? Wir kaufen so gut es geht lokal ein, bei Bio- oder Demeter-Produzenten, Produzentinnen. Aber ich liebe auch den Gedanken, dass Essen die Welt verbindet. Deswegen mag ich ja gern Gewürze von woanders zu kaufen. Oder die Schokolade, die kommt auch nicht aus Österreich. Aber die Schokolade, was wir haben von Original Beans, die haben einfach einen Grundgedanken, was fantastisch ist. Die verwenden nur Kakaopflanzen aus Permakulturen. Die unterstützen die Landwirte, die geben denen 5 Jahresverträge. Fairtrade gibt denen, glaube ich, 12 Monate Kontrakt. Dann stand letztes Jahr aber konventionell, glaube ich, 800 bis 1000 Dollar für eine Tonne Kakaobohnen kriegt. Bei Fairtrade 1800 bis 2100 Dollar und sie zahlen 5000 bis 5500. 1000 für die Tonne und geben den Bauern 5 Jahre Sicherheit, wenn sie so arbeiten, wie sie das wollen. Also Unterstützung für Vielfalt, Biodiversität, seien sie safe. Die verdienen mehr, tun zeitgleich für die Umwelt was. Die Schokolade ist natürlich viel teurer als die andere, aber es ist uns mal wert, weil wir uns eh nicht verschwenden, sondern wir setzen sie so ein, wie es ist. Und das ist der Gedanke, warum ich weltöffnet bin. Und wir haben auch schon eine Diskussion gehabt, was ist denn regional? Also ich als Tiroler darf sagen, natürlich ist Tirol regional, aber ich bin in Wien. Mhm. Ungarn ist viel näher als Tirol. Nach Tirol brauche ich 500 Kilometer, das sind 6 Stunden. Nach Ungarn brauche ich 45 Minuten, bin ich schon dort. Also was ist regional? Und ich mag den europäischen Gedanken. Dann schauen wir, was ist für uns wichtig. Bei uns geht es vor allem um die Bodengesundheit. Soil to soul. Es lebe das Leben der Fülle. Und wie der Boden ist, so kaufe ich dann ein. Wenn ich Menschen habe, die was irrsinnig achtsam mit dem Boden umgehen, dann möchte ich diese unterstützen. Also ich liebe es, von denen was zu kaufen. Da diskutiere ich nicht um den Preis, sondern wenn es mir das wert ist, kaufe ich es ein. Wir im Betrieb haben dann die Pflicht, daraus versuchen, alles zu verwerten. Das ist Mordsaufwand, also es ist wirklich zeitintensiv, aber es gibt neue Geschmacksnuancen. Das ist ein Wahnsinn, wenn du wirklich versuchst, alles zu verarbeiten, wie auf einmal irgendwas anders schmeckt. Und das ist das Faszinierende an unserem Beruf. Also das Essen muss immer völkerverbindend sein. Und wenn du sagst, nur regional, Tiroler Gröstl, hat nichts mit Regionalität zu tun. Die Erdäpfel kommt aus Südamerika. Ja. Die Zwiebel hat ihren Ursprung in China. Vielleicht den Speck haben wir gehabt und die Petersilie. Das heißt, ohne die Durchmischung von und Austausch unter den Völkern gab es das Tiroler Gröstl nicht. Also wir würden was vermissen. Deswegen weltoffen sein. Ne?
Mittlerweile werden die Zutaten ja hoffentlich bei uns angebaut. Trotzdem, man sieht zum Beispiel, ich war wandern in Osttirol, Bonn-Matreier Hütte, und die haben gehabt ein Kichererbsen-Curry. Denk mal, schau, da kann man vegan sogar essen. Und dann isst du das und denkst du, ja, aber eigentlich ist total ein Topfen, ne? Weil das war natürlich Kokosmilch. Wo kommt die Kokosmilch her? Die kommt von ganz weit weg in der Konservendose. Daneben steht die Kur draußen. Wäre gescheiter, ich esse nur die Milch, die Dekur gibt, die wird dann am Nachmittag wahrscheinlich genossenschaftlich unten muss ich ins Tal und dann fährt es woanders hin und so. Also das ist, manchmal hat man beste Absichten und macht trotzdem ganz viel falsch, oder?
Was ist falsch, was ist richtig? Ich glaube, es ist wesentlich vernünftiger, wenn jeder von uns 20-25% richtig macht, als einer allein 100%. Wir haben mehr Reichweite. Und wenn du einmal eine Kokosmilch nimmst, so what, musst du ja nicht jeden Tag 10 Liter zu dir nehmen. Aber entspannen. Manchmal ist es ja bueno. Aber ist es jeden Tag, nein, ich weiß, dass man es nicht gut tut. Sprich, gewisse Sachen kann man. Aber ich finde es interessant, dass, was du auch sagst, man sollte viele Dinge schon hinterfragen. Muss es so sein? Meine Cousine, die hatte ein Gasthaus auf dem Berg oben. Die Sennerei war 100 Meter Luftlinie von ihr entfernt. Sie hat die Milch von der Sennerei geholt. Die war super arbeitet. Das Amt ist gekommen, wenn sie das nochmal tut, sperren sie ihr die Bude zu. Mhm. Also Innsbruck, wieder rauf. Also da gibt es schon auch Dinge, wo hinterfragenswert sind, aber in erster Linie, ich meine, bei Kichererbsen-Ragout brauchst du kein Kokoswasser.
Ja. Die vegane, vegetarische Kochlehre hat es zu deiner Zeit, zu deiner Ausbildungszeit noch nicht gegeben, gibt es zurzeit knapp ein Jahr in Österreich. Läuft es gut?
Also wir haben irrsinnig viele Anfragen und es waren tolle Menschen, die sich bei uns beworben haben. Ich glaube über 25, wir haben nur 3 nehmen können. Jetzt nehmen wir wieder jemanden auf. Es war ein sehr emotionales Thema, das hat mich sehr verwundert. Eine Branche, die was über Nachwuchsprobleme sich die ganze Zeit beschwert, ist dann nicht offen für etwas Neues. Ich verstehe, dass alles, was neu ist, wieder Umstellung ist, aber man muss ja auch nicht von heute auf morgen alles richtig machen, sondern Step by Step es entwickeln. Und dann er darf ja nicht Koch genannt werden, sondern Facharbeiter, weil er hat ja dann nicht die richtige Ausbildung. Also jeder Koch nach 3 Jahren Lehrzeit ist für mich noch nicht wirklich ausgebildet. Also ich habe eine super Lehrstelle gehabt und nach 3 Jahren habe ich vielleicht die Basics gekannt und nicht einmal die richtig, weil die Küche ist nicht einfältig. Da gibt es irrsinnig viel, was man entdecken kann, was man lernen kann. Und das heißt auch, heute der oder diejenige, was die vegetarisch-vegane Lehre macht, ist nach 3 Jahren eine super Kraft, weil wenn sie das versteht, was Lebensmittel sind oder er, dann kriegt er ein Verständnis, was Kochen bedeutet. Kochen bedeutet für mich nicht einen Teller ausrichten, schauen, dass er gut ist und das geht. Das ist ja Gastronomie. Alles für einen Gast. Ja, war eigentlich eine super Idee. Alles für den Gastronomus. Altgriechisch heißt Wissen und Lehre über den Darm und Magen. Das heißt, kein einziger Gastronom oder Gastronomin, die was alles für den Gast tut, dürfte Fleisch von Massentierhaltung kaufen, dürfte irgendeinen Zuchtlachs kaufen oder Obst oder Gemüse aus Monokulturen oder Pestiziden. Wir müssen ja quasi alles für den Gast tun. Das heißt, das Grundprinzip ist, wir servieren denen ein pures Lebensmittel und kein vergiftetes Lebensmittel. Aber wenn wir servieren dürfen, dann wären wir mal am Richtigen. Und es wäre schöner, wenn wir die Diskussion auf das fokussieren würden, anstelle des Reduzieren, vegan, vegetarisch, was sollen die nach 3 Jahren können? Bin jetzt seit 15 Jahren in dem Gebiet unterwegs und ich glaube, wir haben erst die Hälfte von dem entdeckt, was wir noch können. Also eine faszinierende Welt. Aber man muss halt für das offen sein. Aber in Österreich schreit man immer gerne nach was Neuem, aber kaum kommt was Neues, wird es natürlich zuerst einmal zu Tode geredet.
Ich könnte mir vorstellen, da haben ganz viele Leute eine Meinung dazu. Bitte gerne diesen Podcast erstens kommentieren, dann aber auch gerne abonnieren, vielleicht weiterempfehlen, sharen, liken. Wir sind auf den wichtigsten Plattformen. Paul, ich sage vielen herzlichen Dank. Ich finde, es war sehr inspirierend. Was ich vor allem mitnehme, pfeift es uns nicht. Was ich mitnehme, ist, pfeift euch nichts. Es kann nichts passieren. Ja. Ausprobieren. Keine Angst vor den Gerätschaften in der Küche. Keine Angst vor den Zutaten. Man kann nicht viel falsch machen, oder?
Nein. Sonst, was du falsch machen kannst, ist es nicht auszuprobieren und es nicht zu tun. Also kochen kannst du lernen. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich war kein Naturtalent. Also, weil bevor ich die Kochlehre gemacht habe, war mein Standard Würstel aufschneiden, Käse ein, den Speck drüber und das in die Mikro. hat mir erst meine Cousine vor.
Und der ist bis zur Haube gekommen sogar. Ja. Also das, wir probieren das einfach aus. Vielen Dank, Dr. Dorosch. Ich werde deine Frage weiterleiten an meinen Gast von nächster Woche. Ernährungsexpertin, Ärztin Maria Effenberger ist zu Gast. Das Superorgan, die Leber, was ist das Mikrobiom? Und ich werde Sie fragen, ob die Konservierungsstoffe wirklich den Darm komplett zusammenhauen. Das ist ein Problem, oder?
Ja, da gibt es ein bestimmtes Konservierungsmikro. Das fragst du ja.
Das schreibe ich mal gleich auf. Wir hören uns, sehen uns nächste Woche. Bis dahin, langsam essen, gut kauen, wieder schauen.